Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers, ein privates Audioblog von Ihrem Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Vielleicht ist es heute doch wesentlich zu erwähnen, dass ich evangelischer Pfarrer bin und das spielt natürlich beim Thema dieses ganzen Podcasts eine Rolle. Sie alle wissen, worauf ich anspiele. Es sind die immer weitere Kreise ziehenden, bislang noch Missbrauchsvorwürfe, da es ja kein ordentliches Gerichtsverfahren dazu gibt, das mit einem Schuldspruch ausgegangen ist, an dem einen Berliner katholische Privatschule und betrifft offenkundig jetzt 2 bis 3 römisch-katholische Patres, die teilweise auch woanders in andere Schulen versetzt dann Dinge gemacht haben. Dinge, die wir heute als Missbrauch verstehen. Dieser Podcast heißt Die ganze Wahrheit dahinter. Und wer öfter bei mir zuhört, weiß, dass ich dazu neige, sehr unangenehme Wahrheiten auszusprechen, auch wenn ich dafür immer wieder Prügel beziehe. Aber ist okay, ist meine Rolle. Es gibt 2 Wahrheiten dahinter. Die eine Wahrheit ist, und das haben Sie vielleicht schon in der Eingangsformulierung gemerkt, Dinge gemacht haben, die heute als sexueller Übergriff verstanden werden. Nun, ich möchte Ihnen die ganze Wahrheit sagen. Der sexuelle Übergriff in spezieller Weise, der sexuell motivierte Sadismus Kindern, sprich wehrlosen Personen gegenüber, und die waren völlig wehrlos, weil sie sich höchstens nur Ohrfeigen von den Eltern eingehandelt haben, wenn sie über den wichtigen, tollen Herrn Pfarrer was Falsches gesagt haben. Und die haben immer was Falsches gesagt, wenn sie behauptet haben, dass der Herr Pfarrer was gemacht hat. Dann war das einmal normal. In der Tat ist es so, wenn man sich Sachen anschaut, was weiß ich, 1880 bis 1900, gerade aus Militärschulen, gerade aus der Ausbildung von Rekruten, dann war das so, also der sexuelle Übergriff, notfalls auch die Vergewaltigung, das Prügeln, das sexuell motivierte, sexuell herabsetzende Prügeln war zum Beispiel in den Massenarmeen vor dem Ersten Weltkrieg und bis in den Ersten Weltkrieg hinein absolut üblich. Es hat ganz am Anfang jemanden gegeben, gibt es noch einzelne Aufnahmen, da gibt es jemanden, der läuft in Diakonissenschwesternuniform rum, war also eine Dame, und die stammt aus der Anfangszeit vom Hitler und die war ganz, ganz, ganz oft am Anfang dabei, bis sie entfernt wurde, nachdem die SA ausgeschaltet wurde. Die Frau war gar keine Diakonisse, sie hat sich nur als Diakonisse verkleidet. Von der war berühmt-berüchtigt, dass sie sich aus den SA-Folterkellern fesche junge Männer rausgesucht hat und die schwerst sexuell gedemütigt, missbraucht, verstümmelt und sonst was hat. Nun, in der Tat war das selbst der NS-Führung irgendwann einmal peinlich. Nicht deshalb, weil ihre Handlungen peinlich waren in dem Sinn, sondern deswegen, weil es eine Frau gemacht hat. Und das hat die sehr verwirrt und deswegen hat man den verschwinden lassen. Die ist also auf keinen offiziellen Filmaufnahmen mehr ab dem 34er Jahr drauf. Aber sexueller Übergriff als Ausübung von Macht. Ja, in der Tat war das gerade mal, und es sind gerade mal 100 Jahre vorbei, und es sind nur 3 Generationen etwas Normales. So erschreckend ist das, wenn wir jetzt zurückschauen, wir schauen zurück auf 3, 4, 5 Generationen, dann war das normal. Was sich hier auf manchen Bauernhöfen abgespielt hat, die vollkommene Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel alle Mägde immer sexuell, immer zur Verfügung des Bauern gestanden sind. Was Frauen auf diesen Bauernhöfen mitgemacht haben, das könnte man nicht sagen. Also der Podcast könnte dann nicht einmal mehr erscheinen und nur für Volljährige zugänglich. Das wäre nach heutigen Empfinden einfach, ja, SM-Porno. Das ist die erste Wahrheit dahinter. In der Tat waren die Geschichten, die man gehört hat von den englischen Waisenhäusern, gerade da auf der einen Kanalinsel auf Jersey, dadurch so besonders bestialisch, weil es dort dann sozusagen so die Endform genommen hat. Da hat sich also das Pflegepersonal offenkundig immer wieder einen Knaben, öfter aber auch Mädchen geholt, um diese also zu auszupeitschen und zu prügeln und was weiß ich was alles, und sich daran sexuell zu erregen. Und die haben dann offenkundig dann miteinander auch noch und so weiter und so fort. In der Tat ist der sexuelle Übergriff, sadistische sexuelle Übergriff, etwas gewesen, was in der Zeit des viktorianischen Zeitalters nicht nur normal war, sondern teilweise auch einfach empfohlen wurde in Erziehungsbüchern. Ja. Das ist gerade 3-4 Generationen her. Wir haben, und das ist das Wunderbare an der ganzen Geschichte, eine Sensibilität entwickelt, dass das furchtbar ist, dass sich das nicht gehört. Irland, wo es jetzt dahin geht, und da fliegen jetzt die Fetzen, da sind es dann die Mönche, die sich noch in den Gürtel Münzen einnähen lassen, damit also der Schlag mit dem Gürtel besondere Verletzungen nach sich zieht bei Kindern und so weiter und so fort. Und das war noch gerade mal normal. Es war gerade noch mal normal. Unsere ganze Gesellschaft ist aufgefordert, weil solche Dinge hören nicht einfach auf. Okay, sadistischer Umgang mit Kindern. Wissen Sie, in wie vielen Schulen man das findet? Das hat sich auf den psychosexuellen Sadismus verschoben. Das gibt es. Demütigungen, Bloßstellungen, Herabwürdigungen, als den Klassentrottel bezeichnen und. Das gibt es und es ist noch immer sexuell motiviert. Nicht bei jedem, aber bei mit Sicherheit genug. Unsere Sensibilität muss weitergehen. Sie darf nicht enden darin, dass man sagt, na, der eine katholische Pater hat das gemacht und der nächste hat das gemacht und so weiter und so fort. Dann sind wir nicht gut, dass wir die jetzt endlich einmal anzeigen. Sie muss weitergehen. Sie muss vom körperlichen Sadismus hinaufgehen zum der Überprüfung des seelischen Sadismus. Wir müssen klarstellen, dass wir unsere Kinder davor schützen. Das ist das Entscheidende. Das ist die Aufgabe, meine Lieben. Das ist die erste Wahrheit dahinter. Es ist natürlich in keiner Weise vorbei. Klar werden die körperlichen Übergriffe ganz, ganz, ganz stark zurückgegangen sein. Da gibt es das Bewusstsein, in dem Moment hört das auf. Aber perverse Menschen sind pervers. Und es wird sich verlagert haben. Wer früher ein Kind verprügelt hat und sich daran sexuell erregt hat, der demütigt es heute bis zum Letzten und erregt sich daran sexuell. Das ist die Wahrheit. Ungut zu hören, oder? Es braucht unsere gesamte Aufmerksamkeit, dieses ganz klares Wissen, wie fragil ein Kind ist, dass ein Kind immer den absoluten, totalen Schutz von uns braucht. Ja, damit wir imstande sind, die Nachfolgemissbräuche zu verhindern. Ich fordere Sie wirklich heute mal zu was auf. Bleiben Sie in dieser Klarheit drinnen, schauen Sie sich das an. Schreien Sie Ihr Kind nicht nieder, wenn es von der Schule eh schon heulend nach Hause kommt und sagt, ah, Lehrer hat mich fertig gemacht, und sagen Sie nicht drauf, na, wer wird schon recht gehabt haben? Okay? Ja? Sehen Sie, das ist die Wahrheit dahinter. Die zweite Wahrheit dahinter ist die, und die ist natürlich für mich als kirchlichen Menschen in besonderer Weise peinlich, das immer wieder völlige Versagen der Kirchen in solchen Fällen. Es gibt etwas, was alle Kirchen lernen müssen. Es haben viele Kirchen gelernt. Offenkundig lernt es gerade die irische Kirche, wo ein Bischof nach dem anderen zurücktritt oder zurücktreten muss, nachdem der Papst ihnen die Ohren lang gezogen hat, die das Schützen des eigenen Personals durchgezogen haben. In der Tat sind Kirchen zunächst einmal unfähig, das Böse zu verfolgen. Alle Kirchen auf der Welt sind der Ansicht, dass die reumütige Buße dazu führt, dass der Mensch sofort eine zweite Chance kriegt. Das kannst du bei allen Leuten machen, du kannst es nicht machen bei Kindesmissbrauchern. Das ist die einzige Ausnahme. Du kannst es wahrscheinlich auch ganz schwer machen mit Süchtigen. Also du wirst nicht unbedingt einen Alkoholiker in eine Weinbaugemeinde versetzen dürfen. Aber du kannst es auf jeden Fall bei Kindesmissbrauchern nicht tun. Sie sehen hier etwas, wo Kirche versagt, wo Kirche ganz viel dazulernen muss, wo das Kriterium wer seine Sünde anerkennt und um Vergebung bittet, nicht in dem Sinn Vergebung bedeuten kann, dass man den weitermachen lässt, halt woanders, weil das ist ja genau das, was passiert ist, sondern, und das ist das Entscheidende, wo Kirche lernen muss, bei solchen Dingen muss der Staat involviert werden. Fragen Sie nicht, was passiert, wenn in einer ganz normalen Schule ein Verdacht aufkommt eines Kindesmissbrauchs? In welcher Geschwindigkeit sich alle Lehrer um den angeklagten Kollegen scharen, verteidigen, die Institution verteidigen? Das ist im Menschen drinnen. Kirche muss anders sein. Ich denke, in den demokratischen und rechtsstaatlichen Staaten kann Kirche so viel Vertrauen haben, was einfach in Deutschland zum Beispiel jetzt in vielen Diözesen längst üblich ist, dass alle Dinge, die angezeigt werden, soweit sie strafbar sind im Rahmen des staatlichen Rechtes, halt nicht irgendwelchen internen Kommissionen zur Klärung übergeben werden, sondern sofort an den Staat weitergereicht werden. Jo, das wär's. Das ist klar, oder? Na, fragen Sie nicht, welche Widerstände es dagegen gibt. Das können wir doch selber regeln. Kirche muss lernen, dass sie manche Dinge nicht regeln kann. Und das ist das, wo alle Frommen sehr, sehr, sehr klarsichtig sein müssen. Vergebung ist etwas ganz Wunderbares. Vergebung ist das Zentrale. Aber Vergebung kann nicht eine sein, die einen Menschen, der ja schwer sexuell pervers ist, dann dies ermöglicht, erst weiterzumachen. Ja, meine Lieben, das war meine Wahrheit dahinter. Zwei sehr unangenehme Wahrheiten, denke ich mal. Und trotzdem wünsche ich Ihnen einen wunderbaren, gesegneten Abend.